HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schelt. Auf dem Heimweg von der Arbeit noch schnell was einkaufen. Wurst, Käse, ein paar Äpfel. Ach ja, die Milch ist ja auch schon wieder fast leer. Bis vor ein paar Wochen war das Normalste der Welt. Doch jetzt? Da wird der Einkauf strategisch geplant. Wann ist die Schlange vor dem Supermarkt am kürzesten? Wann begegne ich möglichst wenig anderen Menschen? Habe ich an die Maske gedacht? Den Einkaufszettel dabei, damit ich im Markt keine Zeit mit Nachdenken verliere? Corona hat auch unser Verhältnis zum Einkaufen verändert, vor allem zum Einkaufen in Supermärkten. Was macht das mit uns Kunden? Wie musste sich der Handel umstellen? Und warum sollten wir trotz der ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir leben, die Fragen von vorher nicht vergessen? Was ist gutes Essen? Welchen Wert haben Lebensmittel? Darüber will ich sprechen mit Thomas Gutberlet, Chef der Supermarktkette Tegut aus Fulda. Heute zu Gast in HR Info, das Interview. Wie viele Rollen Klopapier haben Sie gerade zu Hause?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde es mal so auf 6 bis 7 einschätzen.
Also sollte für eine Weile reichen.
Angebrochene Normalpackung.
Wenn wir in diesen Zeiten über Supermärkte reden, dann müssen wir natürlich über Klopapier reden. Gerade in der Phase, als Corona zur Pandemie wurde, so Mitte März war das, als zuerst angekündigt wurde, dass Schulen und Kitas schließen müssen. Etwas später wurden dann auch die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heimgeschickt. Die Gastronomie hat zugemacht. Genau in dieser Zeit, da war ja auch ein ziemlich irrationales Verhalten bei den Verbrauchern zu beobachten. Hamsterkäufe, besonders beliebt eben das Klopapier und auch Nudeln. Wie erklären Sie sich das aus Ihrer Perspektive des Handels jetzt mit so etwas Abstand?
Na, ich glaube, so irrational war das vielleicht gar nicht. Weil das Problem ist ja, die Kunden reagieren auf das, was sie vorfinden. Und wenn heute in der Lage, wie wir auch unsere Filialen normalerweise bestücken, dann machen wir das immer, dass die ausreichende Menge bis zur nächsten Lieferung da ist. Die ist meistens nach 1 oder 2 Tagen. Und viel mehr Menge braucht man ja auch nicht in der Filiale. Und wenn jetzt der Bedarf, so wie in dem Fall, plötzlich schlagartig hochgeht, dass Leute einfach bevorraten möchten, dann erleben sie plötzlich ganz echt bei einigen Produkten, dass es fehlt. Und das war halt insbesondere bei Teigwaren, langhaltbaren Artikeln und Toilettenpapier so, dass die Kunden, die dann in den Laden kamen, als es losging, schon leere Regale erlebt haben. Und dann passiert der normale Reflex, dass man sagt, oh, wenn das hier leerer wird, dann kaufe ich eins mehr. Dann wurde darüber berichtet, dass das eine Gefahr ist und dann wurde erst recht noch mal mehr gekauft. Also so etwas verstärkt sich dann einfach aus einem gewissen Schutzbedürfnis heraus. Und man kriegt dann im Grunde die Bestätigung der Richtigkeit seines Handelns dadurch, dass dann nachher berichtet wurde, ja, die anderen, die kamen, haben nichts mehr bekommen.
Gab es denn aus Ihrer Sicht jemals den Punkt, wo diese Angst berechtigt war, dass die Lieferketten nicht mehr funktionieren könnten?
Nein, die Lieferketten haben funktioniert. Aber jetzt kann man dem Kunden auch nicht vorwerfen, dass er davon ausgegangen ist, dass das alles so funktioniert. Also am Anfang der Corona-Krise gab es ja sehr viele Schreckensszenarien und viele von denen sind ja zum Glück nicht eingetroffen. Und da ist das mit dem Toilettenpapier vielleicht das geringste Problem, dass die Lieferketten nicht zusammengebrochen sind. Aber wenn jetzt andere Szenarien stattgefunden hätten, also wenn bei uns ganze Märkte ausgefallen wären aufgrund von Krankheit, wenn bei Lieferanten Werke hätten geschlossen werden müssen aufgrund der Pandemie, also alles Szenarien, die ja im Raum standen, die nicht stattgefunden haben und insofern bestand jetzt zu keinem Zeitpunkt eine echte Gefahr.
Das Gefühl, das viele von uns mit Einkaufen verbinden, das hat sich ja in diesen 2 Monaten massiv verändert. Manche, die empfinden regelrecht Angst, wenn sie an Supermärkte denken. Wie ist das denn für Sie, wenn Ihre Kunden auf einmal Angst beim Besuch ihrer Filialen haben? Die sollen doch eigentlich sich wohlfühlen.
Ja, das ist sicherlich schwierig gewesen, gerade zu Anfang. Weil wie vermeiden Sie Angst, wenn Sie überall große Schilder hinstellen? Achtung, achten Sie auf dieses. Sie sehen rot, gelbe, schwarze Flatterbänder. Und da suggeriert man ja mit Signalfarben, Achtung, hier ist etwas gefährlich. Also insofern war es da kaum möglich, angstfrei zu handeln. Das galt für unsere Kunden genauso wie für unsere Mitarbeiter, die auch sehr unsicher waren. Das hat sich sicherlich bei allen Beteiligten sukzessive etwas mit der Gewöhnung daran gelegt, aber auch mit Informationen, wie sich das Virus wirklich verbreitet. Ist es jetzt die Schmierinfektion? Ist es, wann passiert etwas? Ist eine Türklinke jetzt hochinfektiös oder nicht? Also das sind ja viele Dinge, die so im Unklaren waren, dass einfach die Angst präsent war bei allen Beteiligten, die bei uns auf der Fläche waren.
Sie haben Ihre Mitarbeiter angesprochen in den Märkten. Wie haben denn die bisher diese Zeit überstanden? Einerseits waren das ja so die Helden des Alltags, Kämpfer an vorderster Front. Andererseits natürlich auch ein extrem undankbarer Job. Wie geht's denen denn?
Ich glaube, denen geht es mittlerweile ganz gut, bis darauf, dass es anstrengend ist, den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Sie haben es vorhin gesagt, für die Kunden ist es unangenehm, sie für die kurze Zeit des Einkaufs zu tragen. Aber wenn sie den ganzen Tag an einer Kasse sitzen oder gerade auch im Laden arbeiten und dann nur durch die Maske atmen, ist das schon noch eine deutliche Erschwerung der Arbeit. Aber was man sagen muss, den Mitarbeitern gegenüber ist wirklich viel Hochachtung auch von den Kunden entgegengebracht worden. Und die Kunden haben sich zu 99,9% wirklich hervorragend verhalten. Im Umgang miteinander, in der Rücksicht auf Mitarbeiter, in der Rücksicht auf andere Kunden. Also ich hatte insgesamt das Gefühl, dass was ich in den Läden erlebt habe, dass alle sehr versucht haben, das Beste daraus zu machen und mit einem sehr guten sozialen Empfinden miteinander umzugehen.
Wenn wir gedanklich nochmal in diese Szenerie Supermarkt reingehen, die sehen heute anders aus als Anfang März. Sie haben die Flatterbänder zum Beispiel schon angesprochen, schwarz-gelbe Abstandsmarkierungen auf dem Boden. Die Pfandchips für die Einkaufswägen sind abgeschafft. Man darf nur noch mit Wagen rein, nur noch eine begrenzte Anzahl Kunden und alle natürlich mit Mund-Nasen-Bedeckung. Das kennen wir alles so. Das war für die Betreiber wie Sie aber auch ein erheblicher Aufwand. Aber das ist ja nur das, was man sieht. Was hat denn Corona hinter den Kulissen bei Ihnen noch verändert?
Also wir mussten natürlich viele der Prozesse anpassen und gucken, wie wir einfach damit klarkommen, dass wir Organisationen haben, die vorne am Eingang stehen, die kontrollieren, wie das mit den Kassen funktioniert, die jetzt darauf achten, dass die Kunden mit einem Mund-Nasen-Schutz in den Markt kommen, dass die behördlichen Auflagen eingehalten werden, aber auch, dass unsere eigenen Richtlinien alle sauber eingehalten werden. Also insofern ist der Mitarbeiter plötzlich in eine Kontrollfunktion gegenüber dem Kunden gekommen, die er so vorher nicht hatte.
Und so auf der strategischen Ebene im Hintergrund? Also kaufen Sie jetzt anders ein als früher, als Unternehmen insgesamt?
Also wir haben immer schon sehr stark versucht, lokal mit den regionalen Lieferanten zusammenzuarbeiten. Und das hat sich auch bewährt. Also wir haben das gesehen, als es eng wurde und als es eng wurde bei Frische, dass unsere Lieferanten alle gut zu uns gehalten haben, wir deshalb auch immer die Ware hatten. Da zeigt sich einfach, wenn man langfristig gute Beziehungen hat, das zahlt sich dann in einer solchen Krise aus. Also wir hatten eher das Erlebnis, dass das, was wir grundsätzlich als Strategie haben, uns jetzt in der Krise geholfen hat.
Kaufen die Kunden denn anders ein? Also am Anfang, wir hatten Klopapier und Nudeln angesprochen, viele Vorratsartikel waren da gefragt, auch eher so die preiswerten Eigenmarken, soll dann schnell gehen beim Einkauf. Jetzt vermuten Branchenexperten schon, dass jetzt nach der Zeit von Quarantäne und Kontaktbeschränkungen eher so die Zeit der Belohnung beim Einkaufen kommen könnte. Also vielleicht eher der gute Schinken und der gute Wein statt der preiswerten Konserve. Können Sie sowas beobachten?
Wir haben das uns gut angeschaut und ich hatte auch, wie Sie gedacht, okay, kaufen die Leute jetzt nur billig, weil es ja in Bevorratung geht oder nur Preiseinstieg. Und wir haben uns das angeschaut und haben festgestellt, dass die Kunden, die vor Corona hochwertig und bio und versucht haben, sich gesund zu ernähren, das auch in der Krise genauso gemacht haben. Also wir hatten enorme Steigerungen, gerade bei den Bioartikeln. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Leute geguckt haben, jetzt wollen wir uns gerade gesund ernähren und besonders auf die Frische achten. Also da ist kein Trend gewesen, jetzt ungesund stärker in den Fokus zu rücken. Mhm. Das Zweite, was wir feststellen konnten, war, dass alles, was so Richtung Convenience und vorgefertigt war, eher etwas zurückgegangen ist. Und die Leute wieder, dadurch wahrscheinlich, dass die Kinder zu Hause waren, dass das mehr familiäres Zusammensein da war und sicherlich auch, dass Restaurantbesuche weggefallen sind oder Kantinenbesuche weggefallen sind, mehr zu kochen. Deshalb zum Beispiel auch mal die Hefe als Beispiel, Artikel, der immer wieder auch gefehlt hat, weil die Leute zu Hause wieder gebacken haben selber, eigenes Brot gemacht haben, eigene Kuchen gebacken haben. Also es ist viel mehr wieder in den eigenen Produktionsbereich wohl reingegangen worden, wenn ich auf die Lebensmittel schaue, die wir verkauft haben. Und sehr viel weniger Vorgefertigtes, sehr viel weniger Convenience.
Thomas Gutberlet, Chef des Lebensmittelhändlers Tegut, bei HR Info das Interview. Wir wollen Sie gerne noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Dazu spielen wir zwischendurch mal ein kleines Spielchen. Bitte kurz antworten, ohne lang nachzudenken. Und Ihre Antwort kann heißen, geht oder geht gar nicht. Sich selbst an die Supermarktkasse setzen.
Geht.
Fleisch essen.
Geht.
An einer Hygienedemo teilnehmen.
Geht gar nicht.
Ihren Kindern ein Round-the-World-Ticket schenken.
Geht gar nicht.
Also klimasensitiv sind Sie an der Stelle schon, kann man sagen.
Ja, doch. Also ich glaube, das ist das, wo man am schnellsten und am einfachsten darauf achten kann beim Klima, ist sicherlich die Ernährung. Deswegen, Sie hatten ja auch nur Ja oder Nein. Ich esse schon noch Fleisch, aber ich versuche auch das zu reduzieren. Da habe ich nun mal die Ernährung, ich habe meinen persönlichen Transport und ich habe die Frage, wie ich mit Energie im Haushalt umgehe. Dann habe ich so die großen Brocken, die ich im Privaten tun kann. Und auf der anderen Seite ist unsere Aufgabe, das über die Firma zu steuern. Und da ist wahrscheinlich mein Impact noch stärker als über das, was ich privat tun kann.
Tegut ist ja kein Bio-Supermarkt, aber trotzdem haben Sie sich die Nachhaltigkeit ziemlich groß auf die Fahnen geschrieben. Wie ist das denn dann für Sie persönlich mit dieser Vorbildfunktion? Können Sie sich überhaupt erlauben, zum Beispiel eine Flugreise zu machen? Oder gibt es dann gleich Kritik von Kunden vielleicht auch, die sagen, na guck an, der Gutballett, hier erzählt er viel über Nachhaltigkeit und dann steigt er ins Flugzeug?
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist immer so, dass in dem Moment, wo man in der öffentlichen Funktion ist und versucht auch Dinge voranzubringen, auch Themen kritisch anzusprechen, dass natürlich dann Kunden oder auch Nicht-Kunden fragen, ja, wie hältst du es denn selber? Ne? Wie sieht es aus und wie geht man selber damit um? Und ich glaube, hier ist man dann nochmal zusätzlich zu dem eigenen Handeln, was man sowieso als Wirkung hat, nochmal aufgerufen, besonders kritisch mit sich selber zu sein.
Zu HR Info, das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox. Die habe ich hier bei mir. Das ist so eine kleine weiße Kiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton. Draußen steht HR Info drauf und da bringen wir dem Gast immer eine kleine Überraschung mit. Und in Zeiten, als wir die meisten Interviewpartner besucht haben oder die uns besucht haben, da konnten wir das dann aufmachen. Das geht jetzt natürlich nicht, denn wir sitzen uns nicht gegenüber. Wir halten uns natürlich auch an die Beschränkungen. Und weil Sie das auch nicht sehen können, habe ich Ihnen da jetzt mal was zum Hören reingelegt. Hören wir mal gemeinsam rein. Haben Sie es erkannt? Oder eine Vermutung, also was das sein könnte?
Ein gregorianischer Gesang, nehme ich an. Mhm. Aber ich kann ihn jetzt nicht näher zuordnen.
Das ist ein Choral von Hildegard von Bingen. Mhm. Haben Sie eine Idee, warum ich Ihnen ausgerechnet den in unsere Box getan habe?
Also wahrscheinlich nicht, weil jetzt gerade die Messgesänge in der katholischen Kirche ausfallen als Ersatz.
Nein.
Sondern eher wahrscheinlich wegen des Gesundheitsgedankens, den Hildegard von Bingen auch mitgeprägt hat und mitveranlagt hat.
Genau, ich habe vor unserem Gespräch natürlich recherchiert, unter anderem das, was Sie in den sozialen Medien so von sich geben. Und weil ich auch begeisterter Skifahrer bin, bin ich bei Ihrem Skiurlaub hängen geblieben. Und da lobten Sie das Naturhotel, in dem Sie da damals waren im Januar, unter anderem, weil es Hildegard von Bingen Frühstück dort gibt. Und als Sie im März Heilfasten gemacht haben, da tauchte das auch wieder in Ihrer Timeline auf. Was ist denn so toll daran?
Also Hildegard von Bingen hat mit Rezepturen und auch Gewürzen, die für uns hier in der Region zu bekommen sind, also gerade auch mit der Birne und mit den Getreidesorten, einfach versucht, eine Rezeptur zu haben, die sowohl den Körper erwärmt und zum Leben bringt und zum anderen aber auch kräftigt. Und ich finde das faszinierend, wie früh sich dort jemand damit beschäftigt hat, was gute Ernährung für den Menschen ist. Und in diesem Hotel, die haben das wirklich sehr schön gemacht mit morgens warmem Getreidebrei, mit Zimt, mit den Hildegard von Bingen Gewürzen, bis Bertram und da gibt es eine ganze Menge Gewürze und dann entsprechend mit dem Preis, aber auch mit der Birne dazu, den eingelegten Trockenfrüchten. Und das ist etwas, wo man wirklich merkt, dass der Körper darauf reagiert und auch mobilisiert wird.
Ihr Unternehmen Tegut wirbt ja mit dem Slogan gute Lebensmittel. Was kann denn ein Lebensmittelhändler im 21. Jahrhundert von einer Frau wie Hildegard von Bingen lernen für sein Geschäft?
Also was man grundsätzlich von ihr lernen kann, ist Dinge zu hinterfragen und mutig zu sein. Man muss ja sehen, diese Frau, das war ja nicht üblich, dass Frauen in der Kirche zu der Zeit überhaupt was sagen durften, geschweige denn in der Form eigenständig zu sein bis hin zur eigenen Klostergründung. Und diesen Mut aufzubringen, immer wieder voranzugehen und seinen eigenen Weg zu gehen, ich glaube, das kann man von der Dame ungemein lernen.
Sie haben Heilfasten gemacht. Ich finde, dieses Fastenbild, das passt eigentlich auch ganz gut jetzt in die aktuelle Zeit. Durch Corona sind wir ja alle ziemlich schnell zum Fasten gezwungen worden, nicht unbedingt bei Lebensmitteln, aber bei vielen Gewohnheiten. Mobilität war von einem auf den anderen Tag stark eingeschränkt. Es gab keine Flüge mehr, viele Dienstleistungen, die uns selbstverständlich schienen, die sind weggefallen. Kinderbetreuung, Gastronomiebesuche, all das. Kann das aus Ihrer Sicht auch eine heilende Wirkung haben wie das Heilfasten, also sozusagen so eine Art Entschlacken der Gesellschaft?
Also ich glaube, dass es immer wieder gut ist, sich selbst zu hinterfragen, auf was kann man eine gewisse Zeit verzichten. Einerseits als Übung der Willenskräfte und zum anderen auch, um sich ja zu prüfen und zu schauen, wie geht man mit Dingen um, ob das jetzt mediales Fasten ist, ob das Veranstaltungen sind, ob das bestimmte Lebensmittel sind. Ich glaube, dass die ganzen Weltreligionen nicht umsonst alle diese Idee des Fastens bei sich mit aufgenommen haben. Und ob das heute jetzt immer Essen sein muss oder ob das auch andere Dinge sein können, das glaube ich, das kann man sehr vielfältig anschauen. Aber ich glaube, das hilft auf alle Fälle. Schwierig ist es immer, wenn etwas zwangshaft kommt. Weil ich denke, ohne den freiheitlichen Willen, das zu machen und etwas nur aufgedrückt zu bekommen, wird es nicht die Wirkung haben. Mhm. Das führt dann oft eher dazu, dass hinterher das extrem überkompensiert wird. Insofern glaube ich nicht, dass eine Zwangskrise wie Corona dazu führt, dass alle sagen, oh toll, dass ich das jetzt ausprobiert habe, da habe ich jetzt was gelernt, sondern das kann bei vielen auch genau das Gegenteil erzeugen. Ich bin jetzt hier in etwas reingezwungen worden und deshalb will ich genau das Gegenteil nachher wieder weitermachen.
Oder Nachholbedürfnis. Also,
oder Nachholbedürfnis, genau.
Wir haben uns im Herbst 2019 schon mal zum Interview getroffen. Damals ging das noch relativ problemlos persönlich. Ich war da bei Ihnen zu Gast in der Unternehmenszentrale in Fulda. Und damals ging es unter anderem um den Wert von Bio-Lebensmittel, eine Recherche für unsere Sendereihe Funkkolleg Ernährung, die in dieser Woche endet. Und da haben Sie etwas gesagt, das mir im Gedächtnis geblieben ist. Hören wir es uns noch mal kurz gemeinsam an.
Fleisch muss so viel kosten. Das andere Fleisch müsste auch so viel kosten. Dass es nicht so viel kostet, liegt daran, dass wir mit der Schöpfung dort nicht gut umgehen an vielen Stellen.
Gut mit der Schöpfung umgehen, aus dem Mund eines Geistlichen, da hätte das mich nicht gewundert, aber beim Chef einer Supermarktkette, da hört man dann doch schon hin. Ich würde da gerne mal anknüpfen. Warum haben Sie das gesagt, also Schöpfung? Sie hätten ja auch Umwelt sagen können oder Natur.
Ja, weil ich glaube, das geht ja auch um Lebewesen an der Stelle. Je lebendiger und je wichtiger ich das Ganze nehme, desto eher bin ich auch in der Lage, damit achtungsvoll umzugehen. Und man sieht ja jetzt in der Diskussion, dass dazu durchaus auch die Menschen gehören. Also wenn man jetzt schaut, die Diskussion, die wir haben zum Fleischpreis, da geht es ja gerade weniger um die Natur und um die Tiere, sondern geht es ja um die Menschen, die auch in diesem Zusammenhang arbeiten. Und auch die muss man ja damit einbeziehen.
Wir Verbraucher haben uns ja durch Corona auch alle nochmal notgedrungen ganz anders beschäftigen müssen mit dem Wert von Lebensmitteln. Wir haben gemerkt, dass nicht immer alles verfügbar ist. Wir haben gesehen, wie sehr wir auf andere angewiesen sind. Stichwort Erntehelfer. Der Spargelpreis geht zum Beispiel in diesen Wochen eigentlich kaum runter. Und ganz aktuell gibt es auch ganz viele Corona-Fälle in Schlachthöfen. Da sehen wir ja auch nochmal ganz plastisch, was da in dieser Branche schiefläuft. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die Kernerkenntnis jetzt in Bezug auf Lebensmittel, auf Lebensmittelhandel, die uns Corona vor Augen geführt hat?
Also was man sieht ist, wenn Sie keine guten Partner haben in der Produktion und in der Herstellung der Landwirtschaft, dann fällt es in normalen Situationen schon schwer, ein gutes Sortiment anzubieten, aber in der Krisenzeit noch viel schwieriger. Und wenn man dann den Fokus mal auf einzelne Prozesse legt, wie jetzt zum Beispiel bei Fleisch, werden in der Krise manche Dinge einfach deutlicher. Es wird ja immer wieder geschrieben, dass die Corona-Krise so eine Art Beschleuniger ist von Prozessen, die sowieso in der Welt stattfinden würden. Also wenn man vorher kein gutes Geschäftskonzept hatte, dann wird es eben noch schwieriger in der Krise. Und ich glaube, das werden wir auch bei den Lebensmitteln merken. Und die Kunden hoffentlich fragen sich auch zunehmend, was kann ich eigentlich außer dem reinen Schutz vor einem Virus noch tun? Nämlich, wie kann ich mein eigenes Immunsystem stärken? Weil es geht ja weniger nur darum, von außen sich zu schützen mit einer Wand oder einem Wall durch Medikamente oder andere Möglichkeiten, sondern eben auch von selbst heraus gestärkt auf diese Dinge reagieren zu können. Und ich glaube, diese Frage wird die Menschen zunehmend auch mehr beschäftigen.
Sie waren selbst Waldorfschüler, Sie sind ausgebildet an der Akademie von DM-Gründer Götz Werner, der bezeichnet sich selbst als Anthroposoph. Ihre Frau arbeitet als Heilpraktikerin. Was ist so das Wertegerüst, das Sie antreibt und wo kommt das her?
Das ist sicherlich eine gute Mischung aus in Fulda antrainiertem Katholizismus und dem wochenendlichen Kirchgang in der Jugend, aber auch fortgeführt, zum Beispiel meine Tochter ist auch Messdienerin. Und zum anderen die Beschäftigung mit der Anthroposophie, aber auch immer wieder mit anderen geistigen Strömungen. Ich sehe das als sich sehr ergänzende Punkte, die mir immer wieder geholfen haben, zu mir zu finden, aber auch einen breiteren und weiteren Blick auf die Welt zu bekommen.
Ihr Opa war ja der Firmengründer nach dem Krieg, Theo Gutberlet, daher auch der Name T-Gut. Dann hat der Vater übernommen, seit 2003 sind Sie dran. Wie viel von solchen Werten sind da auch durch die Familie mitgekommen?
Also zur Unternehmensgründung, wenn Sie sich einen Pionier vorstellen, der ein Unternehmen gründet, dann ist das Unternehmen er und dann ist sein Wert auch der Wert des Unternehmens. Das ist ja fast eine 1:1 Beziehung. Zu der Zeit schon von meinem Vater hat sich das Ganze viel mehr geweitet und geöffnet, aber immer noch so, dass es sehr stark von ihm geprägt war. Und ich bin jetzt in einer besonderen Situation, dass das Unternehmen jetzt ja auch zur Mikrogruppe in der Schweiz gehört. Und jetzt kommen viele verschiedene Sachen zusammen. Da kommt das, was das Unternehmen so mitbringt als Wert über die letzten 70 Jahre, da kommt etwas als Wert von Gottlieb Duttweiler über die Mikro. Da kommt sicherlich mein Wertegefühl, aber es kommt natürlich auch das Wertegefühl von rund 7000 Mitarbeitern mit rein. Und jeder bringt sein Thema mit ins Unternehmen und unsere große Aufgabe ist das, gut gemeinsam zu entwickeln und nach vorne zu bringen, weil es muss ja etwas sein, wo jeder Mitarbeiter anschlussfähig ist und sagt, ja, mit diesem Wertekonstrukt kann ich auch im Unternehmen gut leben und dahinter stehe ich auch und das möchte ich auch nach draußen wieder vertreten. Und insofern, jedes Jahr, wenn wir 300, 400 neue Lernende zum Beispiel ins Unternehmen aufnehmen, kommen 300, 400 ganz frische, junge Menschen rein mit ihren Ideen und die verändern jedes Mal auch wieder das Unternehmen ein Stückchen weiter in eine neue Richtung. Und das gilt es sozusagen nicht als Bruch zu erleben, sondern als Entwicklung immer wieder neu zu gestalten.
Thomas Gutberlet, Chef von Tegut, dem Lebensmittelhändler aus Fulda mit fast 300 Geschäften, zu Gast bei HR Info das Interview. Wir haben Sie jetzt schon kennengelernt als einen Unternehmer, der sich ziemlich viele Gedanken macht über das, was er tut und wie er es tut. Man sieht das zum Beispiel auch in Ihrer Twitter-Timeline. Da finden sich Retweets von Fridays for Future, Kritik an Verschwörungstheoretikern, aber auch Kritik an Grundrechtseinschränkungen wegen Corona. Wie beurteilen Sie denn das, was gerade in unserem Land passiert, politisch, gesellschaftlich, außerhalb der Supermärkte?
Also ich glaube, es ist eine schwierige Situation. Als Politiker kann man erstmal nichts anderes machen, als zu sagen, wir reagieren auf den Wissensstand, den wir haben. Und natürlich wird man nachher angefeindet. Egal, was gemacht worden wäre, es wäre im Zweifelsfall immer falsch gewesen. Und trotzdem glaube ich, dass es gut ist, jetzt anzuschauen, was war richtig und was war falsch, nicht um die Vergangenheit zu beurteilen. Weil da muss man einfach handeln. Und viel schlimmer wären Politiker gewesen, die nicht handeln. Also Politiker sollen ja handeln, sollen tätig werden. Und ich glaube, man muss jetzt die Leute abholen, die in den verschiedenen Formen davon unterschiedlich betroffen worden sind. Und ich glaube, das kriegt man nicht damit hin, dass man sagt, die Meinung ist erlaubt und die Meinung ist nicht erlaubt, sondern man muss jetzt in einen Diskurs mit allen Bereichen kommen, weil sonst wird das in ganz komische Ecken reinwandern und ein Eigenleben bekommen, was man eigentlich nicht möchte.
Stichwort Hygienedemos, da haben Sie vorhin gesagt, geht gar nicht dahin zu gehen.
Ja, weil also es gibt Argumente, die ich verstehe, aber es gibt auch Argumente und, sage ich mal, Richtungen, die sich mir doch sehr widerstreben. Und ich glaube, da wird jetzt viel in einen Topf geschmissen und auch dieses in einen Topf schmeißen, versuchen das jetzt alles so in eine Schublade reinzustecken, das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Weil ich glaube, die Sorgen, die Menschen haben, die da zusammenkommen, sind grundsätzlich unterschiedlich. Die artikulieren sich jetzt irgendwie und die Politik hat jetzt die schwierige Aufgabe, diese sehr unterschiedlichen Sorgen der Leute einzeln abzuholen.
Zum Schluss unseres Gesprächs haben Sie noch drei Wünsche frei. Die gute Fee kommt vorbei und Sie dürfen drei Wünsche äußern. Einen für die Gesellschaft insgesamt, einen für Ihr Unternehmen und einen für Sie ganz persönlich.
Also für die Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass wir aus dieser Krise in einer friedvollen Art und Weise rauskommen. Man hatte ja so das Gefühl, dass die Gesellschaft sehr homogen und sehr gleich auf die Krise reagiert hat. Und jetzt gilt es bei aller Berücksichtigung unterschiedlicher Meinungen, dass wir jetzt nicht in ein Gegeneinander kommen und nachher schlimmer wieder rausgehen, als wir reingegangen sind. Das würde ich mir für die Gesellschaft wünschen.
Für Ihr Unternehmen?
Für unser Unternehmen wünsche ich mir, dass wir gute und richtige Antworten finden. Wie bieten wir unseren Kunden auch in den nächsten Monaten gute, hochwertige Lebensmittel an, auch im Biosegment, und schaffen es ihnen, das so anzubieten, dass sie sagen, ja, das passt jetzt für meine Lebenssituation und ermöglicht ihnen, sich gut und gesund zu ernähren, aber trotzdem auf ihre persönlichen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen.
Und noch einen für Sie ganz persönlich und Ihre Familie.
Für meine Familie und ich, dass wir es schaffen, dass die Freiräume, die jetzt ab und zu entstanden sind, dass wir das gut schaffen, die auch in Zukunft für die Familie zu bewahren, weil es hat auch eine Qualität gehabt, die ein oder andere Veranstaltung abends weniger zu haben. Insofern die Kinder Nutznießer waren und wenn man davon ein bisschen was nachher behalten könnte, ist das für die Familie sicherlich positiv.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Thomas Gutberlet, Chef der Supermarktkette Tegut aus Fulda, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war HR Info, das Interview. Mehr Informationen zur Sendung und das Interview zum Nachhören gibt es auch auf hrinforadio.de. Diesen und viele andere tolle Podcasts auch in der ARD Audiothek. Ich bin Christoph Schelt.